Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wenn es um den französischen Ökonomen und Bestsellerautor Thomas Piketty geht, dann fällt es schwer, sich wirklich kurz zu fassen, denn immerhin 1312 Seiten hat Kapital und Ideologie. Sein neues Buch erscheint diese Woche. Ich versuche es trotzdem mittelkurz. Es geht am Ende auch darum, die Ungleichheit, Pikettys großes Thema, die ungleiche Vermögensverteilung in dieser Welt zu thematisieren und auch zu bekämpfen. Wie? Indem man die Vermögen radikal umverteilt. Das ist eine Antwort. Und was Piketty dabei immer eigentlich auch macht, er ist auf Konfrontationskurs mit der dann doch weiter verbreiteten liberalen Wirtschaftslinie. Meinungen dazu hatten wir heute auch schon im Programm. Wir wollen jetzt nicht unbedingt eine weitere Meinung darüber einholen, sondern lieber ergänzen, wie viel Einfluss hat er denn politisch damit? Denn politisch, so kann man seine Bücher sicherlich auch verstehen. Henrik Enderlein ist Professor für politische Ökonomie, unter anderem Direktor des Thinktanks Jacques Delors Center. Guten Abend, Herr Enderlein.
Guten Abend, Herr Stucke.
Centre hätte es natürlich heißen müssen, vermutlich. Gefährliche Frage zu Beginn, nicht, dass dieses Gespräch jetzt damit schon zu Ende ist, aber mal so als einfache Ja-Nein-Frage, hat Piketty denn überhaupt Einfluss auf die Politik?
Er hat Einfluss auf die Öffentlichkeit, weniger auf die Politik. Ich glaube, dass man im Élysée und in der französischen Politik, also im Präsidentenpalast, sehr genau zuschaut, was er schreibt. Aber er ist doch noch intellektueller. Er ist niemand, der jetzt den direkten Sprung in die Politik wagt.
Wenn wir da mal, Sie haben das schon angesprochen, das Heimatland Frankreich, die Politik dort, Sie kennen das ja sehr gut. Jetzt greift er in seinem neuen Buch ja auch da im Prinzip die Regierung Macron an. Dazu sollte man sagen, sie gelten als Vertrauter, als Freund des französischen Präsidenten. Den sieht Piketty hier so als eine Art Akademiker, Globalisierungsgewinner, der mit anderen dieser Art auf die sogenannten Abgehängten eher verächtlich herabschaut. Da bewegt sich Piketty dann fast so ein bisschen auf die Seite der Gelbwesten, so scheint es. Welchen Einfluss hat er damit?
Man muss Thomas Piketty, glaube ich, in einen breiteren Kontext stellen. Erstmal ist er ein Wissenschaftler, der seit Jahrzehnten seine Arbeit an Ungleichheit mit vielen Daten sehr minutiös und auch wissenschaftlich auf höchstem Niveau durchgeführt hat. Er ist aber auch ein engagierter Intellektueller, jemand, der im besten Sinne radikal ist, der eine Utopie will, der sagt, das, was ich jetzt in den Daten sehe, das darf nicht so bleiben. Es muss sich die Welt verändern. Und deshalb tritt er in die Politik und wünscht sich, dass diese große Umverteilung von den Ärmeren immer mehr zu den ganz Reichen, zu dem 1%, dass die ein Ende haben muss. Und dieses zweite Buch nach seinem ersten Buch, das nur 600 Seiten lang war, dieses zweite Buch ist dann wirklich ein politischer Aufruf nach einer langen Geschichte der Ungleichheit, ein politischer Aufruf, die Welt zu verändern und Dinge ganz neu zu machen. Man kann ihn dann nicht so richtig einordnen. Er ist weder ein Karl Marx, der von außen und von innen gleichzeitig agiert, noch ist er ein Intellektueller, der nur am Rand steht und zuschaut. Er ist Grenzgänger da und ich glaube, man kann ihn auch nicht so richtig greifen.
Er ist aber damit, das haben Sie vorhin schon gesagt, eben definitiv in der Öffentlichkeit mit dieser These, in der Öffentlichkeit auch auf dann Konfrontationskurs zur Regierung Macron. Wird das gehört?
Ich glaube, es trägt dazu bei, dass die Skepsis an Macron in der französischen Linken sicherlich eher größer wird als kleiner. Denn wenn jetzt Piketty in einer Fernsehtalkshow auftritt und sagt, wir müssen groß umverteilen, wir müssen dafür sorgen, dass Kapital gerade unter den ganz Reichen viel, viel höher besteuert wird, da geht er noch weit über das hinaus, was zum Beispiel in den USA Bernie Sanders oder Elizabeth Warren fordern. Letztlich will Piketty über seine Vorschläge das Kapital überhaupt nicht mehr konzentriert in den einzelnen Händen. Er will dafür sorgen, dass Menschen in jungen Jahren, in den 20ern, 60% des Durchschnittseinkommens einmal ausgezahlt bekommen. Das könnten so 120.000 Euro sein, die jeder einfach so in die Hand gedrückt bekommt, um sich ein Haus zu kaufen oder um sich auszubilden oder um eine Firma zu gründen. Das sind alles interessante Vorschläge. Das ist Utopie und natürlich grenzt er sich dadurch vom französischen Präsidenten ab. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es eine Piketty-Partei gibt, die diese Vorschläge unmittelbar aufgreift und sagt, damit ziehen wir morgen in den Wahlkampf. Mhm. Da ist er dann eher wieder außenstehend. Aber er spricht Themen an, die in Frankreich wehtun. Die Gelbwestenbewegung an die er sich nie so richtig angedockt hat, Piketty, hat Macron vor allem dafür kritisiert, dass er die Steuer auf die allergrößten Vermögen reduziert hat. Und da hat sich Piketty den Gelbwesten angeschlossen. Er hat sie sonst viel kritisiert, aber in dem Punkt war er mit ihnen einverstanden.
dieses Utopische, was Sie da gerade beschrieben haben, ja, also Utopie anstelle von sozusagen direkter Parteigründung und einem Programm. Sickert diese Utopie, die er da immer wieder formuliert und, Sie haben es ja beschrieben, auch eben immer mit seiner Faktensammlung untermauert, dieses Modell, sickert das so Stück für Stück dann doch irgendwie ein?
Ja, ich glaube bei uns allen. Wir nehmen wahr, dass die Ungleichheit in der Welt zugenommen hat, dass es immer weniger Menschen gibt, die über sehr, sehr viel Geld und damit auch Einfluss verfügen und die die Welt steuern. Und Piketty hat recht, wenn er den Finger in diese Wunde legt und sagt, so geht Demokratie nicht, so können wir nicht weiterarbeiten. Er zeigt dann viele Wege auf, die ich ja gerade auch schon anskizziert habe, das zu verändern. Die sind in ihrer Radikalität, und Radikalität jetzt nichts Schlechtes, aber in ihrer Radikalität so sicher erstmal nicht umsetzbar oder realistisch, und trotzdem stoßen sie zum Denken an. Und das ist das Spannende an Utopien, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt und sagt, wenn ich jetzt nicht diese 120.000 Euro jedem jungen Menschen in die Hand drücke, was kann ich denn vielleicht anderes machen? Kann ich vielleicht ein Gutscheinsystem entwerfen, wo jeder junge Mensch einen Ausbildungsgutschein oder vielleicht auch einen Firmengründungsgutschein bekommt in dem Alter? Also es sind die Ableitungen dieser utopischen Ideen, die, glaube ich, langsam ihren Weg in die Politik finden werden. Und da ist dann der große Beitrag von Piketty, dass er damit seine Ideen nicht nur theoretisch formuliert, sondern auch praktisch macht. Denken wir ans Grundeinkommen. Vor ein paar Jahren, Jahrzehnten war das eine sehr theoretische Diskussion. Und heute gibt es tatsächliche Umsetzungsprojekte, die sind immer noch umstritten. Und trotzdem hat eine Utopie ihren Weg in die politische Praxis gefunden. Das macht diese Diskussion so spannend.
Henrik Enderlein, Professor für politische Ökonomie, über den Einfluss des Ökonomen und Bestsellerautor Thomas Piketty. Danke, Herr Enderlein, und einen guten Abend.
Ich danke Ihnen, alles Gute.
Und ja, wie gesagt, Meinungen dazu hatten wir auch schon hier im Deutschlandfunk Kultur, zum Beispiel vom DIW-Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratscher. Und weil bei Piketty etwas mehr Lesen nötig ist, passt vermutlich auch etwas mehr Hören. Das Interview mit Marcel Fratscher finden Sie natürlich auch bei uns im Netz, www.deutschlandfunkkultur.de.